mit Heidrun Wimmersberg. Das Grenzdurchgangslager Friedland bei Göttingen hat eine bewegte und bewegende Geschichte. Seit seiner Gründung im September 1945 kamen mehr als 4,5 Millionen Menschen durch das Lager im Dreiländereck Hessen, Thüringen und Niedersachsen. Zuerst waren es Kriegsheimkehrer und Flüchtlinge aus den früheren Ostgebieten, dann Spätaussiedler, Ungarnflüchtlinge, Boat People aus Vietnam, Verfolgte aus Chile. Jetzt sind die Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea und Afghanistan. Heute wie damals kommen die Menschen mit wenig Gepäck, aber mit großen Hoffnungen auf eine gute Zukunft nach Friedland. Diese Hoffnung verbindet die Lebensgeschichten, egal ob sie 1945 oder im Jahr 2014 spielen. Diesen Geschichten und der Geschichte Friedlands will das Land Niedersachsen ein Museum widmen. In genau einem Jahr, zum 70. Gründungstag des Grenzdurchgangslagers, soll es eröffnet werden. Ute Andres.
Der schmale kleine Mann, den ich im früheren Bahnhof von Friedland treffe, trägt einen Mantel und eine Schirmmütze. Er sitzt mitten in einer Museumsbaustelle und erzählt seine Geschichte.
Friedland ist für mich immer noch das Ende eines Martyriums und der Anfang einer neuen Freiheit.
Rolf Zick ist 93 Jahre alt. Als er 27 Jahre alt war, kam er aus jahrelanger Kriegsgefangenschaft in Russland zurück in seine Heimat, die er nicht wiedererkannte. Das war im Frühjahr 1948, 3 Jahre nach Kriegsende.
Friedland ist für mich immer noch einer der emotionalsten Plätze, die ich je erlebt habe. Denn wenn man nach 3 Jahren russischer Kriegsgefangenschaft hier nach Hause kommt, als ein Mensch, der kein Mensch mehr war, nicht mal mehr eine Nummer war, und dann hier auf einmal empfangen wird als Mensch, hier wieder Mensch wird und dann auf einmal hier zum ersten Mal nach Jahren wieder in die Freiheit kommt, dann ist Friedland so ein Ort, den man nie in seinem Leben vergisst.
Krank und halb verhungert stand er im Frühjahr auf einem Acker unweit des Lagers Friedland, 10 Kilometer südlich von Göttingen. Hier trafen 3 Besatzungszonen aufeinander, die russische, die amerikanische und die britische Zone. Genau an dieser Schnittstelle hatten die Briten im September 1945 eine Registrierstelle für Flüchtlinge und Kriegsheimkehrer eingerichtet, das Grenzdurchgangslager Friedland. Im Jahr 1948 war Rolf Zick einer von ungefähr 180.000 Kriegsheimkehrern, die Friedland erreichten.
Wir haben uns untergehakt, haben gesagt, das haben wir geschafft, nun müssen wir das Letzte auch noch schaffen. Wir hatten, als Schuhe hatten wir hier noch nur Holzbretter und da war ein Segeltuch drauf genagelt, das waren unsere Schuhe. Und dann, das war im April, und dann hier über den Acker. Wir waren ungefähr so, ich glaube, 300 Heimkehrer. Und dann kommen wir hier an den Schlachtraum und dann durch den Wellbechtunnel und da drüben stehen die Rote Kreuzschwestern. Und die sagen, herzlich willkommen in der Heimat. Und als die dann auch noch kamen, die Rote Kreuzschwestern, und brachten Brot, deutsches Schwarzbrot, mit Marmelade beschmiert, das hatten wir doch seit 10 Jahren nicht mehr gekannt. Wir haben gedacht, wir sind im Himmel.
Marmeladebrote in Friedland und eine frisch bezogene Schlafstelle im Lazarett. Nach Krieg und Gefangenschaft war das für Rolf Zick der Neubeginn. Er blieb in Göttingen, wurde Reporter bei der örtlichen Zeitung und berichtete über jeden Heimkehrertransport, der bis 1955 im Grenzdurchgangslager eintraf.
Und das habe ich ja auch noch gerade hier in Friedland erlebt, denn bei jedem Heimkehrertransport kamen Hunderte, meistens von Frauen oder auch Kindern, mit großen, selbstgemachten Schildern, Namen drauf, habt ihr meinen Mann gesehen? Habt ihr meinen Sohn gesehen? Das war so schrecklich.
Tausende Menschen kamen in dieser Zeit in Friedland an. 1945 waren es 8.000, ein Jahr später fast 45.000 Kriegsheimkehrer. Und immer dann, wenn ein Zug mit Heimkehrern ankam, läutete eine Glocke, die Friedland-Glocke. 1945 traf der letzte Zug mit Soldaten in Friedland ein. Nach zähen Verhandlungen hatte Bundeskanzler Konrad Adenauer die letzten 9.626 deutschen Kriegsgefangenen nach Hause geholt.
Hell klingt die Glocke des Heimkehrerlagers Friedland zu uns herüber. Es ist ein schöner, warmer Herbstmittag und die Sonne verwischt die ernste, vielleicht ein wenig schwermütige Atmosphäre des Lagers.
Berichtet der Radioreporter Hans-Joachim Bade aus Friedland. Nach tagelanger Zugfahrt kamen die Männer aus dem russischen Lager Asbest an und wurden von Bundespräsident Theodor Heuss begrüßt.
Liebe Landsleute, das Grußwort, das ich für das deutsche Volk zu sprechen habe, kann ganz einfach sein. ein herzliches Willkommen.
Friedland wurde das Tor zur Freiheit. Eine Beschreibung, die abgenutzt wirkt und trotzdem passt. Mindestens aber markiert Friedland für viele einen Wendepunkt im Leben, den Neuanfang nach langer Ungewissheit. Und das galt damals ebenso wie heute, sagt Oliver Krüger, Projektleiter im niedersächsischen Innenministerium. Denn die Geschichte des geplanten Museums werde in Friedland täglich fortgeschrieben.
Das ist die große Herausforderung des Museumsbetriebes. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland beim Aufbau von Museen und Gedenkstätten. Die Geschichte, die wir hier erzählen, wird in der Praxis 100 Meter weiter fortgeschrieben. Wir wollen damit sehr behutsam umgehen, um gerade auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Grenzdurchgangslagers, die hier als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, die oft viel durchgemacht haben und traumatisiert sind, dass wir dort mit hoher Sensibilität aufeinander aufpassen und Rücksicht nehmen. Und wir denken auch darüber nach, dass der Weg über den Museumspfad primär in Form von geleiteten museumspädagogischen Führungen gestaltet wird. Über den gesamten Planungen steht, wir wollen in keinster Weise eine Form von Zoo-Effekt.
15 Millionen Euro will das Land Niedersachsen in das Museum investieren. Geplant sind drei Bauabschnitte. Ein Museumspfad, später eine Akademie, in der auch zu Fragen der Flüchtlingspolitik debattiert werden soll. Herzstück aber wird ein Zeitzeugenprojekt im Bahnhof sein. Denn die Grundidee von Abschied, Ankunft und Neubeginn werde nirgendwo so treffend zusammengeführt wie in einem Bahnhof. Wie in diesem Bahnhof, sagt der Berliner Museumskurator Joachim Bauer.
Abschied, Ankunft, Neubeginn. Dieser Dreiklang ist eigentlich etwas, was ganz viele Gruppen und Geschichten, die sich mit dem Grenzdurchgangslager Friedland verbinden, zusammenheftet. Abschied, Ankunft, Neubeginn, das trifft zu für die Flüchtlinge und Vertriebenen, von denen wir es jetzt schon hatten. Es trifft natürlich auch zu für die Kriegsheimkehrer, die irgendwo weggegangen sind, irgendwo neu angekommen sind, auch in einer ganz neuen Gesellschaft. Es trifft die Aussiedler, die dann hier seit den 1950er Jahren kamen, die internationalen Flüchtlinge. Also dieser Dreiklang schafft eigentlich etwas Verbindendes. Und diese verbindende Betrachtung von ganz vielen unterschiedlichen Gruppen, die einmal oder Personen, die einmal hier durchs Lager gingen, das ist etwas, was uns interessiert. Und da steht der Bahnhof natürlich symbolisch dafür.
Für den ersten Museumsabschnitt im historischen Bahnhof hat das Land Niedersachsen das größte Zeitzeugenprojekt seiner Geschichte gestartet. Der Verein Gedächtnis der Nation zeichnet Interviews mit Frauen und Männern auf, die in den vergangenen 70 Jahren mit Friedland in Verbindung standen. Seit gut 2 Jahren kommt der silbergraue Zeitzeugenbus immer wieder ins Dorf, ein rollendes Fernsehstudio.
Die Tasche können Sie da ablegen, wenn Sie. Oh, der Stuhl ist nicht so bequem, aber er quietscht nicht. Das ist schon mal gut.
Herbert Schröder stellt seine Aktentasche ab, aber einen Ordner hält er in der Hand und wird ihn auch später nicht weglegen. Es sind die Lebenserinnerungen des 85-Jährigen. Er hat sie auf Drängen seines Sohnes hin aufgeschrieben. Der Titel: Erinnerungen an Groß Pomeiske auf der Flucht.
Sie kriegen jetzt ein Ansteckmikrofon. Das würde ich Ihnen gerne unter dem Pullover, wenn Sie das durchziehen und kommen oben raus. Dann klemme ich Ihnen das da fest.
Wladimir Majdanczyk ist Kameramann im Zeitzeugenbus. Er plaudert mit dem Gast.
Herr Schröder, wenn Sie mal kurz Ihre Brille abnehmen. Sie kriegen ganz bisschen Puder, wo die Lampen glänzen. Die Lampen sind so recht stark.
Oh wei.
Ist nicht schlimm, man sieht es gar nicht.
Das Gedächtnis der Nation sammelt und archiviert die persönlichen Erinnerungen von Frauen und Männern aus einem Jahrhundert. Die Idee dahinter: Neben der wissenschaftlichen Geschichtsforschung sind die erlebten Geschichten ein wichtiges Zeugnis für nachfolgende Generationen. Die mit einer Videokamera aufgezeichneten Gespräche werden aufbewahrt und ins Internet gestellt oder, wie im Fall Friedland, später im Museum gezeigt. Für das Friedland-Projekt wurden inzwischen 130 Interviews aufgezeichnet.
So, nun kann ich die Brille wieder aussetzen.
Ja. Ja. Das Bild sieht gut aus, der Ton ist auch da. So, bitteschön.
Der Gast aus Hamburg wird von Historiker Johannes Humann interviewt.
Letzten Endes ist es so, dass so ein Gespräch natürlich auch nie hundertprozentig durchgeplant ist. Und manchmal kommt man auf Sachen während des Gesprächs, die man vorher noch gar nicht wusste. Manchmal fallen Zeitzeugen plötzlich auch Sachen ein, wo sie schon lange nicht mehr dran gedacht haben. Also von daher ist das so eine halboffene Form, sag ich mir. Ich habe zwar schon Fragen vorbereitet, aber am spannendsten finde ich es immer dann, wenn was passiert, was man vielleicht nicht so erwartet hat.
Okay. Herr Schröder, ich freue mich, dass Sie den weiten Weg aus Kröppelshagen hier nach Friedland bei Göttingen geschafft haben heute und hier sind und sich mit uns unterhalten wollen. Sie sind, ja, im August 1929 sind Sie in Groß Pomeiske, das ist in Hinterpommern geboren.
Richtig.
Könnten Sie mal erzählen, wie Sie dort die ersten Jahre Ihrer Kindheit verbracht haben?
Herbert Schröder berichtet von seiner Kindheit in Ostpommern, vom Leben auf dem Hof des Großvaters und vom Kriegsbeginn im September 1939, als plötzlich so viele Soldaten im Dorf waren.
Anfang 1945 rollte dann die Ostfront an.
Richtig.
So, und dann hieß es irgendwann, wir müssen packen, es geht los.
Am 21. Januar 1945 wurde ich noch von der Hitlerjugend eingezogen. Und da mussten wir Pimpfe mit 15 Jahren alle antreten. Und dann wurden wir noch auf unseren Führer vereidigt. Und dann, ich glaube, wir waren noch stolz drauf. So ungefähr war es damals.
Nach Kriegsende 1945 kam Herbert Schröder mit einem Flüchtlingszug in der Nähe von Friedland an. Kurz vor dem Lager, erinnert er sich, hätten Einheimische gestanden, die das Gepäck der Flüchtlinge gegen Geld ins Lager bringen wollten. Aber Geld hatten die Flüchtlinge auch keines. So wie Ute Lutze, die heute in der Nähe von Göttingen lebt. Sie floh bei Kriegsende mit Mutter und Geschwistern aus ihrer Heimat in Pommern.
So, jetzt machen wir mal die Vorhänge zu. Geht gleich los.
Meine Mutter wusste nun nicht, was sie machen sollte. Und dann kam der Bescheid, dass wir ausgewiesen wären aus dem Dorf, weil wir 1938 da nicht gewohnt hatten. Naja, und dann sind wir halt los. Und auch wieder lange unterwegs gewesen, immer in Postwagen. Und also ich war es auch nicht, wie lange wir unterwegs waren. Für mich war das alles unheimlich lange. Na, jedenfalls sind wir dann bis Nordhausen gekommen und da ging es nicht weiter.
Ein paar Tage lang saß die Familie in Nordhausen im heutigen Thüringen fest. Auf einem Pferdewagen ging es nach langem Warten weiter in Richtung Westen.
Also es kam ja auch zum Beispiel Heimkehrer schon mit und wir hatten einen dabei. Also einen jungen Bauernsohn aus dem Rheinland, das können Sie sich nicht vorstellen, wie dieser Mann aussah. Das sah aus, als wenn ein Toter, also wenn ein Gerippe, wirklich ein Totengerippe auf den Kutschbock saß. Also ich hoffe, dass dieser Mann durchgekommen ist. Also das war so furchtbar.
Ute Lutze war damals 12 Jahre alt, aber den fremden Jungen auf dem Wagen hat sie nicht vergessen.
Und als wir dann in Friedland ankamen, dann haben die wohl unseren Koffer irgendwie rausgeschmissen. Der ist gleich auseinandergebrochen, lag alles erstmal im Schmutz. Ja, und dann kriegten wir in Friedland, waren dann so Nissenhütten. Und da kriegten wir dann so eine Strohschütte, also waren immer so abgeteilt. Für jede Familie so eine Strohschütte zum Schlafen. Und dann wurden wir also entlaust. Also das heißt, wir kriegten so Pulver, Entlausungspulver vorne in Ausschnitt und hinten in Ausschnitt gespritzt. Ja, und wurden wir registriert.
Lebensgeschichten wie die von Rolf Zick oder Ute Lutze sollen die Besucher heranführen an die schwere Kost um Krieg, Flucht, Vertreibung und Neubeginn, sagt der Projektleiter für das Museum Oliver Krüger.
Wir wollen den Betrachter auch dort auf einer emotionalen Ebene erreichen, dass hinter den Zahlen, Flüchtlingszahlen oder abstrakt, wenn man von Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit hört, dass man dieses Abstrakte aus den Nachrichten runterbricht auf das Individuelle und auch sieht, wir wollen ein Verständnis bilden, auch ein interkulturelles Verständnis für Menschen mit anderem Hintergrund, dass wenn die Menschen nach Deutschland kommen und dort eine neue Heimat finden, so ein bisschen auch ein Boden für ein gemeinsames Zusammenleben. Das Fundament wollen wir legen.
Die Familie von Joachim Rogalla hat in Deutschland ihre Heimat gefunden. Deutschland war immer das Land ihrer Träume gewesen. Joachim Rogalla wurde 4 Jahre nach Kriegsende im heutigen Polen geboren, in Oppole. Für die deutschstämmige Familie blieb es Oppeln, Oppeln in Oberschlesien.
Das war selbstverständlich, dass meine Eltern ausreisen wollten und natürlich wir als Kinder dann mit. Und deshalb die Genehmigung war da aus den 50er Jahren. Aber die letztendliche Ausreise gelang uns erst eben im Juli 71.
Joachim Rogalla war fast 18, als er nach Deutschland kam. Einer von mehr als 28.000 Aussiedlern und sogenannten rückgeführten Deutschen, die allein 1971 über Friedland in die Bundesrepublik kamen. Für den jungen Joachim öffnete sich in Friedland eine neue Welt.
Was habe ich hier erlebt im Lager? Ich habe einen Farbfernseher gesehen. Kann man jetzt schmunzeln darüber. War zu der damaligen Zeit was Besonderes, auch übrigens in der Bundesrepublik. Was habe ich gesehen? Ich habe wunderschöne Autos gesehen, mit denen ich auch mit meinem Onkel gefahren bin, 200 auf der Autobahn, uns hier zum Essen in Göttingen eingeladen hat. Also das sind so die Erinnerungen der ersten 5 Tage hier in der Bundesrepublik.
Viele Jahre später kam Joachim Rogalla nach Friedland zurück, um hier zu arbeiten. Seit 1990 leitet er die Außenstelle des Bundesverwaltungsamtes. Das ist die Behörde, die Familie Rogalla 1971 als Deutsche registriert hat.
Ich bin jetzt zuständig, und das erfüllt mich mit besonderem Stolz, für die Verwaltung des Registrierscheines meiner Eltern. Da ist irgendwo unten bei den 28.000 Leitsordnern, die wir da noch haben.
An den Aufgaben des Grenzdurchgangslagers hat sich in den 70 Jahren Lagergeschichte nichts geändert. Registrieren, Erstversorgen, Hoffnung geben. Hinter jedem Aktenzeichen, sagt Joachim Rogalla, steckt ein menschliches Schicksal. Alle, die hier ankamen, suchten eine gute Zukunft. Viele gaben ihre Heimat dafür auf. Seit 1950 kamen rund 4,5 Millionen Aussiedler nach Deutschland, die meisten aus Kasachstan oder der Ukraine. Allein 1990, ein Jahr nach dem Mauerfall und der Öffnung des Ostens, kamen 400.000. Hochzeit in Friedland. Alte Mütterchen mit Kopftuch und junge Familienväter standen Schlange in der Kantine oder vor der Lungenuntersuchung. Noch heute hängen überall im Lager stumme Zeugen dieser Zeit. Die Hinweistafeln in den Sammelunterkünften oder auf den Toiletten sind auch in kyrillischer Schrift verfasst. Neben den Aussiedlern kamen viele Flüchtlinge aus aller Welt. 1956 Ungarn-Flüchtlinge, in den 70er Jahren Boat People aus Vietnam. Sie wurden in Friedland mit offenen Armen empfangen. Kontrovers diskutiert wurde aber die Aufnahme von Chilenen. Kommunisten wollte man eigentlich nicht hier haben. Einige wurden dann doch aufgenommen, so wie Payo Orellana. Nach dem Putsch des Diktators Pinochet wurde er in Chile verfolgt und 1974 ins Gefängnis gebracht. Irgendwie kam er frei und nach Friedland.
Ich weiß bis heute nicht, warum ich aussortiert wurde. Das weiß ich wirklich nicht. Damals, in diesem Moment, wurden mit mir etwa 80 Personen da los befreit. Wir wurden dann sozusagen vorgelagert in Argentinien, in Buenos Aires, warteten auf irgendein Land, die uns aufnehmen konnte. Das Ganze wurde organisiert von dem Hohen Kommissariat für Flüchtlingsfragen der UNO. Das war ein absoluter Zufall, das Ganze. Also man hat nicht die Möglichkeit gehabt oder auch nicht die Absicht gehabt zu wählen, ich möchte wohin oder dahin. Nein.
Er habe nicht gefragt, wohin die Reise geht, nicht überlegt, ob er Deutschland gut findet oder deutsches Essen mag. Er habe damals nur die helfende Hand ergriffen.
Und da winkt ein Zuflucht. Also ab dahin. All diese Fragen sind absolut nicht so schlimm, können nicht so schlimm sein, wie was hinter uns steht als Flüchtlinge.
19, 11, 12.
Unterricht in der Schule des Grenzdurchgangslagers Friedland. Mädchen und Jungen aus Syrien lernen zählen, die Buchstaben des deutschen Alphabets und die Wochentage. Nebenan singen die jüngeren Kinder, sie malen, lernen sich vorzustellen und guten Tag und auf Wiedersehen.
Also, wie heißen die Wochentage? Versteht ihr die Frage?
Ja.
Ja? Ihr versteht die Frage, wie heißt du?
Lehrerin Svetlana Stajrika hat früher vor allem Kinder von Spätaussiedlern unterrichtet. Seitdem die Flüchtlinge aus Syrien nach Friedland kommen, unterrichtet sie syrische Kinder. Die Kinder kommen gern, sagt sie. Sie wollen lernen, zusammen das machen, was Kinder in diesem Alter machen sollten. Lachen, toben, singen. Nach den Kriegserlebnissen in der Heimat, Flucht in den Libanon und der Ankunft in Friedland geben die paar Stunden in der Schule dem Alltag der Kinder eine Struktur. Zum Unterrichtsende kommen die Kinder aus allen Klassen in einem großen Raum zusammen, stellen sich im Kreis auf und singen. Nur ein Junge steht nicht dabei. Er sitzt abseits, hat die Beine auf den Stuhl gezogen und guckt abwesend in den Raum. Der 10-Jährige hat eine Kriegsverletzung. Eine Gewehrkugel hat sein Bein getroffen. Manchmal ist der Krieg in Syrien, in Friedland, ganz nah. Der Syrer Amin Zamar und seine Familie gehören zu den sogenannten syrischen Kontingentflüchtlingen. Das sind die 20.000 Syrer, die in Deutschland ein vorübergehendes Bleiberecht bekommen. Amin Zamar ist ein ausgewählter Mann und froh, in Sicherheit zu sein.
Ich hatte vor der Krieg sehr gut. Ich hatte einen Mahal und einen Job.
Also ich hatte in Syrien eigene Land gehabt und meine Kinder zur Schule gegangen. Wir haben ein normales Leben ausgelebt. Aber als Krieg ausgebrochen hat, konnten wir nicht mehr in Syrien sein. Deswegen haben wir Richtung Libanon geflohen. Im Libanon haben wir in Angst gelebt. Gott sei Dank sind wir gut angekommen in Deutschland und sind wir jetzt hier gut, wohlauf.
Auch Saba Sakis und ihre Familie sind glücklich, nach Krieg und Flucht in Friedland zu sein. Die Augen der jungen Frau strahlen, wenn sie erzählt.
Es geht uns sehr gut und die Kinder auch natürlich. Seit wir in Deutschland sind, fühlen wir sehr, sehr gut. Und ich fühle mich, dass ich neu geboren bin wieder.
Im Hof spielen syrische Jungen und Mädchen Verstecken. Ihre Väter stehen zusammen, rauchen. Bis vor wenigen Jahren haben hier vor allem Frauen und Männer aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten gestanden. Oder in den 50er Jahren haben hier Frauen und Kinder die aus dem Krieg heimkehrenden Väter begrüßt. Im Jahr 2014 kommt eine Frau vorbei, vollkommen verhüllt im schwarzen Tschador. Auch ihre Geschichte wird im Museum Friedland einen Platz haben. Das Museum werde eine Bereicherung sein, eine großartige Chance, die deutsche Geschichte mit der Lebenserfahrung verschiedener Menschen zu verknüpfen und erlebbar zu machen, sagt der langjährige Leiter des Grenzdurchgangslagers Friedland, Heinrich Hörnschemeier.
Ich glaube, dass Themen wie Flucht, Vertreibung, Neubeginn, Migration, Integration Dinge sind, die uns in der Zukunft beschäftigen. Friedland hat sich den Namen das Tor zur Freiheit erworben und wenn man auch an die Aufnahme von syrischen Flüchtlingen denkt, könnte ich mir kaum einen besseren Ort in der Bundesrepublik vorstellen als Friedland. Der Name, der schon Frieden in sich birgt, der für Freiheit und Sicherheit steht, das hat, denke ich, schon etwas, was, ich sag mal, auch Symbolkraft hat.
Das Tor zur Freiheit, ein Museum für Friedland, Ute Andres berichtete. Das Notaufnahmelager Marienfelde in Berlin war für viele DDR-Flüchtlinge die erste Anlaufstelle im Westen. Damit beschäftigen wir uns gleich.